NDR Info. Redezeit.
Ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon ist heute Abend Andreas Bormann. Worüber reden wir? Wir reden nach dem Duell über Donald Trump. Er hat ja gute Chancen, der mächtigste Mann der Welt zu werden. Noch 6 Wochen bis zur Wahl und es ist leicht und einfach zu behaupten, dieser Mann ist ein Spinner, ein verrückter Milliardär. Das wäre wahrlich zu einfach, wenn nicht ja gefährlich, weil damit das Phänomen Trump unterschätzt wird. In unserer Kultur mag solch ein Mann mit seinen Auftritten und Sprüchen keine Chance haben, ein Staatsoberhaupt zu werden. In den USA ist das anders. Da hat er Anhänger. Laut Umfragen liegen Trump und Clinton nahezu gleich auf. Und wir fragen heute Abend, womit trumpft eigentlich Trump? Warum bejubeln die US-Bürger diesen Kandidaten? Und wie sind eigentlich seine Chancen, Hillary Clinton zu besiegen, zu schlagen? Und dann natürlich die Frage, ein bisschen Kaffeesatz lesen, was dann? Was, wenn der US-Präsident Donald Trump heißt? Welche Folgen hätte das wohl für die Welt? Ich bin sicher, Sie haben sich auch Ihre Gedanken gemacht. Trotzdem bekommen Sie die ganz einfache Frage, was halten Sie von Donald Trump? 0800 441 777.
Ich habe manche Amerikaner getroffen, hier und in England und Dänemark. Die sagen offen, ich habe Trump von Tag 1 unterstützt. Die glauben, er will alles zum Besseren ändern, aber es ist nur Wörter. Kann man der Typ vertrauen? Also ich glaube überhaupt nicht.
Er ist halt so eine schillernde Figur und ist von Zero to Hero gekommen. Self-Made-Millionär. Und das finden die Amerikaner einfach geil. Und er nimmt kein Blatt vom Mund.
Von einem Politiker erwarte ich nicht, dass er Leute diffamiert, mit denen er später in der Regierung zu tun hat. Oder auch zum Beispiel in Mexiko. Kann die Leute nicht sagen, ihr baut eine Mauer und zahlt sie, damit die Einwanderer nicht mehr kommen. Wenn die Leute eines Tages nicht mehr da sind, müssen viele Amerikaner ihre Sache selber machen.
Naja, der Trump ist ja nicht gerade sehr begeistert von Europa. Und ich denke, es hieß mal, dass er sich ganz gut mit dem Putin, also vom Charakter her, zusammenpassen würde. Und sie würden ganz sicher Europa schwächen.
Letztendlich ist es ja so, dass der Präsident alleine ja gar nicht regiert. Er hat einen Stab von Beratern hinter sich. Irgendwie wird Amerika über diese 4 Jahre dann auch wieder hinwegkommen, wenn er dann nicht vorher das Rennen hinschmeißt. Was ich allerdings auch nicht glauben würde, weil er natürlich letztendlich sich natürlich auch sonnt in diesem Erfolg. Amerika wird das überstehen. Aber der Reputation wird das natürlich schaden, klar.
Amerika wird das überstehen. Wir fragen heute Abend, wir fragen nach dem Phänomen Donald Trump und wir fragen Sie, was halten Sie von Donald Trump? Oder wir könnten auch fragen, was befürchten Sie denn, wenn dieser Mann Präsident wird? 0800 441 777, und die Stimmen, die Sie eben hörten, hatte Sarah Klöser für uns eingesammelt. Gestern Abend das TV-Duell, darüber müssen wir kurz auch reden, mit Dr. Tobias Entler. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Heidelberger Institut für Amerika-Studien. Der Name sagt es, der Mann kennt sich aus. Guten Abend, Herr Entler.
Guten Abend.
Herr Entler, kurz, wenn ich Sie fragen würde, auf einen Satz gebracht, wer ist der Gewinner gestern?
Clinton hat gestern gewonnen. Sie hat einen Sieg nach Punkten errungen, aber einen K.O.-Schlag hat sie nicht gelandet.
Mhm. Der zweite in der Runde heute Abend ist Andreas Heuchler. Er ist ARD-Hörfunk-Korrespondent im Studio in Washington. Dort sitzt er auch. Guten Abend, Herr Heuchler.
Ja, schönen guten Abend oder guten Tag von hier.
Sie haben eben gehört, Herr Entler sagt, da gibt es einen Sieg nach Punkten für Clinton. Sieht das die amerikanische Presse genauso?
Die amerikanische Presse sieht das ebenso, Sieg nach Punkten für Hillary Clinton. Donald Trump ist schon wieder unterwegs und er sagt, ich habe diese Debatte gewonnen.
Begründet er das auch?
Ja, er sagt, er habe sich wohlgefühlt, er habe gepunktet, er habe Hillary Clinton provoziert. Die Kollegen hier haben das komplett anders gesehen, andersherum. Aber er beharrt darauf, für ihn war das ein toller Abend und ein guter Einstieg in diese Fernsehdebattensaison. Beide sind ja auf diesem Niveau Neulinge.
Wir können ja mal eben die Provokation hören von Hillary Clinton.
So a man who can be provoked by a tweet should not have his fingers anywhere near the nuclear codes, as far as I think anyone with any sense about this should be concerned.
Ist das eine Provokation, Herr Entler, wenn die Clinton sagt, wer bei einem Tweet schon unangemessen reagiert, dem möge man bitte keine Atomwaffen an die Hand geben?
Ich glaube, dieses Zitat an sich ist noch keine Provokation, nicht für Trump, dafür ist selbst er zu abgezockt. Er hat ihr auch gleich vorgehalten, dass dieses Zitat relativ alt ist. Das war eins der ganz klar auswendig gelernten, mit den Clinton in den Kampf gegangen ist. Mhm. Das war vorhersehbar und damit, meine ich, hat sie ihn noch nicht aus der Reserve locken können, mit anderen Anwürfen sehr wohl. Und da hat Trump die Beherrschung dann doch verloren, obwohl er eigentlich stark begonnen hatte.
Welcher Anwurf war denn aus Ihrer Sicht von Clintons Seite der Anwurf, der Trump am meisten aus der Fassung gebracht hat?
Es ist weniger so, dass sie ihn aus der Fassung gebracht hat. Auch das ist passiert. Sie hat hervorragend reagiert auf seine Angriffe, hat ihn ins Leere laufen lassen und hat ihn damit schwer aus dem Konzept gebracht. Also mein persönliches Highlight war eindeutig ihre sehr souveräne, abgeklärte Reaktion auf seinen Vorwurf, sie habe kein Stamina, also kein Durchhaltevermögen, keine Widerstandsfähigkeit. Das hat dem Amerikanischen nochmal einen ganz besonderen Beiklang. Das ist etwas, was die Amerikaner unbedingt bei einer Führungspersönlichkeit, bei einem Staatsoberhaupt erwarten. Jemand, der Entscheidungen trifft, der Härte zeigt, der durchgreifen kann. Damit kam ihr Trump und sie hat darauf eigentlich nur gewartet. Man hat an ihrem Gesichtsausdruck schon gesehen, sie fing an zu lächeln. Das war die Vorlage, auf ihre außenpolitische Erfahrung hinzuweisen. Sie ist seit Jahrzehnten dabei. Sie hat die ganze Welt bereist. Sie hat aufgezählt, was sie alles erfolgreich ausverhandelt hat, bis hin zu Waffenstillstandsabkommen. Da kann er natürlich nicht im Ansatz mithalten und konnte auch nicht wirklich viel dagegen sagen, außer der nächsten Plattitüde. Sie hätte Erfahrung, ja, aber es seien schlechte Erfahrungen, was auch immer das bedeuten soll.
Das heißt, die Kriterien, die wir nutzen, um einen Sieger ausfindig zu machen, sind Kriterien wie diese: Wie politisch erfahren ist der künftige Präsident, sprich Präsidentin, und wie viel Erfahrung hat sie? Aber die Frage an Herrn Heuchler, sind diese Kriterien, einen Sieger zu finden, eigentlich noch gültig in Zeiten von Trump, der ja mit ganz anderen Mitteln spielt, um Stimmen zu kriegen?
Nein, ich würde sagen, das sind nicht mehr die Kriterien und da beginnt das Problem für Hillary Clinton, denn sie gilt ja als Kühlschrank, als unterkühlt, als Politikroboter mit 30 Jahren Politikerfahrung, mit nicht komplett aufgeklärten Ungereimtheiten in ihren diversen Ämtern. All das wird ihr vorgeworfen. Ich darf mal kurz eine Anekdote weitergeben, die meine Frau mir gerade erzählt hat, die vom Sport zurückkam. Sie hat debattiert mit diesen Damen, mit denen sie Sport betrieben hat, die Debatte vom gestrigen Abend. Und hier im Großkreis von Washington sind eigentlich fast alle Demokraten. Da gibt es sehr wenige Republikaner. Und sie sagte dann, naja, habt ihr das auch so gesehen, die Debatte, dass das ein klares Heimspiel für Hillary Clinton war? Pikierte Gesichter. Sobald man ein bisschen aus der Stadt rausgeht, gibt es dann eben doch Republikaner. Und da endete der Spaß sozusagen bei diesen Mitsportlerinnen meiner Frau. Sie ist richtig angegangen worden. Und das spiegelt ein bisschen, dass die Gräben hier zwischen den politischen Lagern so tief sind, wie sie noch nie waren. Das hat historische Gründe. Das hat mit dem Erstarken der Tea Party seinerzeit, 2010 vor allem ist das Jahr zu nennen, zu tun. Und natürlich mit dem Exponenten, mit sozusagen dem Ende dieser Entwicklung, jetzt Donald Trump, ein Mann, der keinerlei politische Erfahrung hat, der ein Geschäftsmann ist, der angeblich ein Milliardär ist und dem in Scharen die Menschen nachlaufen, die sagen, Washington will ich meiden, damit möchte ich nichts zu tun haben, da regiert die Korruption, da wird unser Land in die Versenkung gefahren.
Das ist das Thema Establishment, das machen wir gleich. Ich will noch gerne die Telefonnummer sagen. 08000 441 777 und wir reden heute Abend über das Phänomen, wenn es denn ein Phänomen ist. Wir reden über das Phänomen Donald Trump und wir fragen Sie, was halten Sie von diesem Kandidaten und auch was befürchten Sie womöglich, wenn Donald Trump denn Präsident wird? 08000 441 777. Herr Heuchler, Sie als Korrespondent, es wurde auch immer wieder geschrieben, bei diesem Duell trifft Emotion auf Fakten. Ist es dann nicht so, dass da eigentlich zwei Schauspiele stattgefunden haben gestern Abend, die nichts miteinander zu tun haben?
Ja, durchaus. Ein geskriptetes Schauspiel, ein auswendig gelerntes Schauspiel von Hillary Clinton, die sich akribisch, und das hat man auch gemerkt, ist auch schon ganz kurz angeklungen, akribisch vorbereitet hat auf alle Fragen, Antworten, wusste ihre Punchlines, also ihre kurzen Bemerkungen loswerden konnte gegenüber Donald Trump. Und ein Donald Trump, der geprahlt hatte im Vorfeld, ich muss mich nicht groß vorbereiten und im Prinzip bis zuletzt noch bei Wahlkampfveranstaltungen war, anstatt mit seinen Vertrauten sich genau vorzubereiten. Und diese beiden Temperamente, diese beiden Betriebstemperaturen sind aufeinander geprallt. Wobei Donald Trump versucht hat, nicht so laut zu sein, wie er in den großen Hallen war und auf den Bühnen des Vorwahlkampfs sich gegeben hatte. Er versuchte, etwas leiser zu sein, nannte Hillary Clinton nicht Crooked Hillary, also die Betrügerin Hillary, sondern Secretary, also das ehemalige Amt Außenministerin, und versuchte, sich ein bisschen präsidialer zu geben. Das aber gepaart mit diesen Angriffen kam offenbar bei vielen Zuschauern nicht so gut an.
Wenn wir davon ausgehen, dass Emotionen ja die Währung ist, mit der man Politik macht und mit der man Wähler gewinnt, Herr Endler, ist dann nicht Trump immer im Vorteil, weil er emotional argumentiert und eben nicht wie Clinton sachlich kompetent?
Auf eine Art und Weise ja. Ich stimme der Analyse von Herrn Horchler vollkommen zu. Ich finde das sehr genau getroffen. Ich möchte es nochmal unterstreichen. Es geht gerade bei den TV-Debatten nicht um die Faktenlage. Es geht um das Evozieren von Emotionen. Es geht darum, das eigene Lager zu mobilisieren und den eigenen Unterstützern zu sagen, geht zur Wahl, gebt eure Stimme ab, bleibt dran, zweifelt nicht daran, dass wir das schaffen können. Die allerwenigsten Versuche, auch gestern Abend, zielen wirklich darauf ab, jemand aus dem anderen Lager zu bekehren. Und dazu, glaube ich, sind die Gräben zu tief. Im besten Fall können sie noch einige Unentschlossene mit auf ihre Seite ziehen, dann ist es schon sehr gut gelaufen. Und Trump, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, der gewinnt in dieser Hinsicht häufig. Seine Unverfrorenheit hilft ihm. Und auch die Tatsache, dass er sehr schwer zu treffen ist. Das hat Clinton auf die harte Tour lernen müssen. Sie können jemanden wie ihn mit dem Vorwurf einer getürkten, einer stark geschönten Geschäftskarriere, stimmen die Zahlen, ist der Mann wirklich so reich, wie er behauptet, den können Sie schlecht treffen, wenn die große Mehrheit der Bevölkerung überzeugt ist, dass das Wirtschaftssystem, die Wirtschaftselite als Ganzes korrupt ist. Dann verpufft dieser Vorwurf. Und das gilt auch für den Vorwurf, dass er immer absurde Ideen vorbringt, dass er in seiner eigenen Welt lebe. Das zieht bei der Durchschnittsbevölkerung nicht in dem Maße, wie man meinen könnte, denn die haben kein Vertrauen mehr in die politischen Eliten, in die selbsternannten Experten, in diese ganze außenpolitische wie innenpolitische Intelligenz hier. Und schließlich der Vorwurf, Trump widerspreche sich ständig. Inconsistency ist das, was in den USA häufig ihm vorgeworfen wird. Auch das zieht nicht wirklich, wenn das Establishment angesehen wird als eine, ja, beinahe schon eine Kaste im Washington Beltway, wie es Herr Horchler auch erwähnt hat, die sich stark entfernt hat vom Rest der USA. Da ist eine Entfremdung und die sich im Grunde selbst bedient, die als scheinheilig wahrgenommen wird.
Nun wird es noch zwei weitere TV-Duelle geben. Herr Horchler, wenn wir mal zurückgucken, es war im Zuge dieses Duells, wurde immer wieder das Duell gezeigt, Nixon und Kennedy. Welche Auswirkungen haben denn diese Duelle auf ein mögliches Wahlergebnis?
Also es gab eine Umfrage bei den Kollegen von CNN unmittelbar vor diesem ersten Duell. Da wurde davon ausgegangen, dass bis zu ein Viertel sich beeinflussen lässt der Gesamtwählerschaft von solchen Debatten. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss 75% derjenigen, die dann wählen gehen. Am Ende sind tatsächlich festgelegt. Nur sind diese 25% natürlich eminent wichtig, wenn man es mit einer Situation zu tun hat, wo beide gleich auf zu sein scheinen im Moment. Insofern wird gebuhlt natürlich um jede Stimme. Es gibt jenseits der beiden großen Parteien zwei kleine Parteien, die Grünen und die Libertären. Gary Johnson, der libertäre Kandidat, dem trachten beide Kandidaten, also Trump wie Clinton möglichst viele Stimmen abzuluxen, denn der könnte ein zweistelliges Ergebnis einführen, also einfahren, also über 10% gewinnen. Da versuchen wirklich beide das Beste zu tun, dort für sich zu werben, für ihre Sache zu werben. Und Herr Endler hatte natürlich im Weiteren vollkommen recht, dass es im Wesentlichen darum geht, die eigenen Leute bei der Stange zu halten und sie wirklich zur Wahl zu schicken. Denn anders als in Europa das traditionell einmal war, ist das hier im Land keine Selbstverständlichkeit, zur Wahl zu gehen.
Wir haben ich würde gerne, wenn ich darf, nur noch einen kurzen Punkt zu den Emotionen anfügen, weil ich das wirklich für zentral halte. Und das fiel mir auch selbst erst heute Nacht so auf, muss ich zugeben. Ich habe die Debatte auf CNN verfolgt, schalte den Fernseher ein und es ist über 90 Minuten ein Splitscreen zu sehen, das heißt ein geteilter Bildschirm. Die Gesichter der beiden sind in voller Größe und von vorne frontal über 90 Minuten zu sehen. Und was passiert ist, dass sie jede Emotion, jede Regung oder auch Nichtregung bei Clinton, eines ihrer Probleme, ablesen können als Zuschauer. Das mag mit anderen Sehgewohnheiten zu tun haben. Herr Heuchler muss das wahrscheinlich des Häufigeren erleiden, was so über die amerikanischen Kanäle flimmert. Da gibt es häufiger diese geteilten Bildschirme, so ist es. Aber das sagt schon was aus und das hat einen großen Effekt. Mhm. Denn als ich dann umgeschalten habe zu den öffentlich-rechtlichen deutschen Sendern, da war das nicht der Fall. Da sehen Sie die Totale, da sieht es aus wie bei einer Übertragung von vielleicht Hart oder Fair oder Hart aber Fair oder anderen Formaten. Und das hat einen Effekt. Ja. Das heißt, das Abzielen auf die Emotion ist ganz stark im Unterschied zu unserer Übertragung, wo Sie zeitweise Clinton lange Reden hören und im Grunde von Trump kaum was mitkriegen. Mhm. Nicht sehen, wie er das Gesicht verzieht, wie er die Nase rümpft, wie er alle möglichen unflätigen Geräusche macht, das bekommen Sie vielleicht noch mit. Mhm. Also das ist ein anderer Eindruck.
Wenn Sie so porentief geguckt haben, wer war denn in Ihren Augen dann authentischer in seiner Mimik?
Nun, letzten Endes, so komisches klingen mag, wahrscheinlich Trump. Ich stimme da einer Einschätzung zu, die Herr Heuchler, meine ich, eingangs schon gemacht hat. Clinton ist wie immer hervorragend vorbereitet. Niemand zweifelt ihre Sachkenntnis an. Aber es hat einfach etwas Roboterhaftes. Selbst wenn sie versucht, nahbarer, menschlicher zu wirken, was ganz klar die Ansage auch ihres Beraterteams war. Clinton hat, glaube ich, 3-4 Sätze gebraucht, um ihr Enkelkind zu erwähnen, das gestern Geburtstag hatte. Sie hat ihren Vater und dessen Berufsleben erwähnt. Das hat Kalkül. Um nicht missverstanden zu werden, sie hat ihre Sache hervorragend gemacht, nur es gibt etwas wie zu gut. Und Clinton läuft Gefahr, einfach als Politikroboter wahrgenommen zu werden. Und das wird sie nicht richtig los. Ihre Sachkenntnis zweifelt ja niemand an.
Wir reden heute Abend über das Phänomen Donald Trump und fragen Sie, was halten Sie von diesem Präsidentschaftskandidaten oder gar was befürchten Sie denn oder vielleicht erhoffen Sie sich auch etwas, wenn Donald Trump Präsident werden sollte. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. 08000 441 777. Guten Abend, Michael Recher in Lüneburg. Guten Abend, Herr Recher.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich habe eigentlich zwei Fragen an Sie. Und zwar, das eine ist, wenn wir mal davon ausgehen, dass amerikanische Präsidenten vor allen Dingen außenpolitische Relevanz haben, ne, würde ich gar nicht mal über die Wahlkampfgeschichten, die da laufen, das ist ja alles Show, und auch nicht so sehr auf die innenpolitischen Themen zu sprechen kommen wollen, sondern wirklich mal fragen, Donald Trump hat gesagt, die USA sind kein Weltpolizist. Und wie beurteilen Sie das in der Runde, diese Aussage? Weil mich wundert hier so ein bisschen, dass er so extrem schlimm dargestellt wird, während Frau Clinton als die Lösung dargestellt wird. Eigentlich müssten ja unsere Linkspartei und die Grünen jubeln, wenn jemand sagt, die USA sind kein Weltpolizist. Mhm. Das wäre also die Frage. Ich muss dazu sagen, Hillary Clinton und Donald Trump sind deshalb für mich nicht wirklich Alternativen, weil Hillary Clinton erlebe ich so, dass sie für dieses Amt wirklich alles tun würde. Und alles meint alles. Ja? Mhm. Und da gibt es keine Limits und das empfinde ich als gefährlich. Und deshalb die zweite Frage an Ihren Herrn in Washington. Diskutieren die Amerikaner über andere Köpfe, weil es ist ja letztlich eine Personenwahl. Mhm. Und es gibt einen Libertären und eine grüne Kandidatin und bei den jungen Wählern haben die zusammen bis zu 35% der Stimmen vielleicht. Und ich meine, wird das ernsthaft diskutiert, auch in den Medien?
Passen Sie auf, wir machen Folgendes, Herr Reh. Wir fangen mit der ersten Frage an. Und da Sie die Außenpolitik angesprochen haben, können wir uns nochmal Herrn Trump sozusagen persönlich geben, was er denn an einem Aspekt gestern Abend außenpolitisch erwähnt hat.
We defend Japan. We defend Germany. We defend South Korea. We defend Saudi Arabia. We defend countries. They do not pay us what they should be paying us because we are providing tremendous service and we're losing a fortune. That's why we're losing. We lose on everything. I say, who makes these? We lose on everything. Well, I said that it's very possible that if they don't pay a fair share, because this isn't 40 years ago where we could do what we're doing, we can't defend Japan.
Herr Endler, was bedeutet das außenpolitisch, wenn wir Trump hören, der sagt, er möchte dafür etwas zurückbekommen?
Ich finde, es ist eine äußerst relevante Frage, die Herr Recher stellt, aus deutscher, / europäischer Perspektive. Also eine Wahl, die über Außenpolitik entschieden wird, ist sozusagen der weiße Wal der amerikanischen Politik, so wie in Moby Dick. Da wird ständig drüber gesprochen, aber der Wal ist sehr selten zu sehen. Das soll heißen, Sie können eine Wahl in den USA beim Thema Außenpolitik vielleicht verlieren, aber nur sehr schwer gewinnen. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun, wie die USA auf die Welt schauen. Das ist ein ganzer Kontinent, der sich oftmals einfach selbst genügt. Was heißt das konkret bei Trump? Was heißt es auch bei Clinton? Ich glaube, dass es einige Prinzipien in der Außenpolitik gibt, von denen kein US-Präsident in der Vergangenheit abgewichen ist und auch zukünftig keiner abweichen wird, bei aller rhetorischen Diskrepanz, die hier aufgezeigt wird. Und das ist einmal dieser Anspruch, eine gewisse Hegemoniestellung in der westlichen Welt zumindest zu haben. Clinton spricht von Amerikas pazifischem Jahrhundert gar, das bezieht sich auch auf den asiatischen Raum. Dann zweitens der Anspruch, unilateral, also auch alleine zu handeln. Die USA haben nichts gegen Multilateralismus, gegen internationale Kooperation, aber sie werden keinen US-Präsidenten sagen hören, dass die Amerikaner auf die Entscheidung anderer Mitglieder, etwa der UNO oder der NATO, warten. Und drittens der Anspruch, präemptiv zu handeln, also den Gegner zu treffen, bevor er mich treffen kann. Stichwort Drohnenkrieg gegen Terroristen. Mhm. Oder den Gegner zu treffen, wenn ich meine, dass er mir in Zukunft gefährlich werden kann. An all diesen Punkten werden Clinton wie Trump festhalten, daran hat Obama festgehalten. Und Herr Recher, um das nochmal hervorzuheben, ich meine, Obama wird uns zukünftig noch fehlen zwischen den Alternativen Trump und Clinton. Clinton wird einiges von den Europäern verlangen. Sie wird entschiedener auftreten im Nahen Osten, wahrscheinlich auch in Nordafrika. Syrien hat sie mehrfach angesprochen. Sie wäre in Libyen ganz anders vorgegangen, wenn ihr Obama nicht in den Arm gefallen wäre. Wenn Clinton ins höchste Amt der USA kommt, ist sie auch der Commander-in-Chief, der das letzte Wort hat, was die Truppen angeht. Und sie wird entschiedener vorgehen. So viel zu Clinton und dieser Illusion, die Sie sehr richtig, finde ich, benannt haben, dass es mit ihr angenehmer wird, wenn dieser Begriff irgendwo zutreffend ist. Ja. Noch drei Worte zu Trump. Trump ist bei aller Entschiedenheit der Rhetorik ein Dealmaker, wie die Amerikaner sagen, der will Deals abschließen. Diese Deals sind aber für Europa nicht unbedingt von Vorteil. Ich kann durchaus mir vorstellen, dass er mit Putin einen Deal, einen Handel macht und sagt, ich lasse dir Freiraum, was die Ukraine und andere Vorstellungen angeht, wo Russland vielleicht sich weiter ausbreiten möchte, als wir das alle gerne hätten. Auch die Polen sind bereits nervös und dafür unterstützt du mich im Kampf gegen den Terrorismus. Denn das ist für Trump das Erste, was zählt. Auch mit den Chinesen ist der ein oder andere Deal möglich, der die Europäer unter Umständen teuer zu stehen kommen könnte. Und Trump hat mehrfach angesprochen, dass er nicht damit zufrieden ist, wie die NATO aufgestellt ist und dass es nur wenige Länder gibt, die tatsächlich ihren Anteil zur NATO beitragen, nämlich 2% vom GDP, vom Bruttosozialprodukt. Die Amerikaner, die Briten, die Griechen und ich glaube die Esten sind es noch und die Polen aus nachvollziehbaren Gründen.
Das war der Blick in die Außenpolitik, Herr Recher, Sie sind noch da. Wir haben jetzt vieles erfahren, deshalb ist die zweite Frage etwas untergegangen. Wie war die?
Ob denn auch über andere Köpfe, ne? Also, weil ich sag mal, das ist, außenpolitisch sehe ich es im Übrigen ziemlich genauso, wie es jetzt skizziert wurde. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich finde, dass wir in Europa und gerade auch wir Deutschen deshalb viel selbstständiger und autarker werden sollten. Naja gut, aber das ist ja, das sollten sich hier mal durch den Kopf gehen.
Reden wir mal über die anderen Köpfe, Herr Recher.
Die Köpfe, genau, ob die grüne Kandidatin und der libertäre Kandidat, die bei den jungen Wählern wohl bis zu 30% Zustimmung erhalten werden, auch wirklich Stimmen erhalten werden, weil ganz viele halt eben auch Sanders-Unterstützer zum Beispiel Clinton nicht wählen werden und solche Dinge, wird da ernsthaft drüber diskutiert.
Herr Heuchler, wie ist das in den USA?
Gestatten Sie mir ganz kurz noch eine Unterstreichung zu Herrn Endler, was die Außenpolitik angeht. Wir dürfen nicht vergessen, Donald Trump ist zwar ein Dealmaker, aber im wirtschaftlichen Sinne. Da geht es um Geld, um Unternehmen. Das ist ein Unternehmer, kein Außenpolitiker, kein Politiker, kein Weltpolizist mehr sein für die USA. Obama hat damit gemeint, als er vor West Point-Kadetten gesprochen hat, Blutzoll reduzieren. Trump möchte Kosten reduzieren. Das steckt dahinter. Also sehr unterschiedliche Intentionen. Zu den anderen Köpfen. Bernie Sanders hat einen Wahlkampf hingelegt, der demonstriert hat, es gibt eine amerikanische Linke, die sehr fragmentiert ist. Teile der Black Lives Matter-Bewegung, der Afroamerikaner, Reste der Occupy-Bewegung sind dort versammelt und eben Menschen, junge Menschen, Millennials, Leute, die Studienschulden haben und die gerne nicht hätten, die fanden Bernie Sanders fantastisch. Er hat aus dem Nichts einen Wahlkampf hingelegt, wo er über 1.800 Delegiertenstimmen in der Vorwahl gesammelt hat.
Wer bekommt
Wenige
diese
von
Stimmen?
Denen, ja. Wenige von denen, von diesen Stimmen werden tatsächlich zu Johnson oder Jill Stein wandern, der Grünen und dem libertären Kandidaten. Das Bild und auch wirklich der Augenschein beim Demokratischen Parteitag in Philadelphia war, ich habe mit sehr, sehr vielen Bernie Sanders-Unterstützern dort gesprochen, die schon die Bedrohung einer Präsidentschaft Trump so ernst nehmen, dass sie nicht unisono, aber sagen wir mal 95 von 100 sagen, wir wechseln ins Clinton-Lager, auch wenn das eine bittere Pille für uns ist, zum Beispiel auch wegen der Außenpolitik, ganz klar. Man rechnet jetzt hier mit Jill Stein, die ja etliche Male schon angetreten ist, die wird bei 1-2% landen, Johnson möglicherweise knapp unter zweistellig. Mehr ist da nicht drin im Zwei-Parteien-System USA.
Das bedeutet, es gibt viele Clinton-Stimmen nicht für Clinton, sondern um Trump zu verhindern.
Ja.
Herr Recher, sind Ihre Fragen damit beantwortet, Herr Recher?
Vielen Dank.
Ja, gerne. Hören Sie uns weiter zu bis 22 Uhr. Ursula Reifenberger aus Salzhemmendorf. Guten Abend, Frau Reifenberger.
Ja, ich möchte sagen, als mindeste Erwartung kann man wohl von Trump erwarten, nachdem er sich bisher geäußert und positioniert hat, dass er Amerika nicht in verstärktem Maß gegen Russland aufbauen wird. Wenn er mit China Deals macht, dann ist es auch besser, als wenn er mit China eine asiatische Perspektive eröffnet, das heißt, sich gegen China aufstellt. Also, dass die Großmacht Amerika nun die Großmächte Russland und China einfach aufs Korn nimmt, auf allen Linien, an allen Stellen, das ist für uns zweifellos alle das Gefährlichste, was wir befürchten können. Und deswegen, wenn einer dazu aus verschiedenen Gründen und wenn es aus Männerfreundschaft ist, keine Lust hat, dann ist das schon mal etwas Gutes. Und wenn er auf Weltpolizei spielen weniger Lust hat, auch wenn es nur aus Geiz ist, also aus dem Eindruck, Amerika bezahlt dafür zu viel, dann ist mir das auch egal, wenn es um des Geldes willen ist. Wenn er weniger Polizeieinsätze im Nahen Osten machen würde, als Clinton betrieben hat und mit erschrecklichen Erfolgen betrieben hat, für uns alle erschrecklichen Erfolgen betrieben hat, dann wäre das auch schon ein Gewinn für die Welt. Also noch mehr von solchen Polizeieinsätzen können wir wirklich nicht verkraften, kann die Welt nicht verkraften.
Fragen wir mal Herrn Heuchler, wie ist das eigentlich erwähnt, der künftige Präsident, wenn er es denn wird, erwähnt Trump manchmal Putin und was ist da rauszuhören, wenn man diese beiden Männer mal nimmt?
Ja, sehr oberflächlich und sehr widersprüchlich, wie in sehr vielen Dingen, die Donald Trump so äußert. Er lobte Wladimir Putin als einen Mann, der respektiert wird in seinem Land, einem Law-and-Order-Staatschef, der sein Land im Griff hat. Dann behauptete er, sie seien sich begegnet im Rahmen irgendeiner Misswahl, die Donald Trump in Moskau durchgeführt haben sollte. Er hat ja in seinem Unternehmenskonglomerat auch das gehabt, also Misswahlen eine Weile. Dann sagt er, ich bin ihm nie begegnet. Dann fordert er als die Parteizentrale der Demokraten beschnüffelt wird sozusagen über das Internet ausspioniert wird und da Daten gehackt werden, dann empfiehlt er den Russen, wenn sie zuhören, sie mögen doch sich auch die E-Mails von Hillary Clinton, die sie auf einem privaten Server gespeichert hatte in ihrer Zeit als Außenministerin, auch noch einverleiben und dann veröffentlichen. Also Ungehörtes, Ungesehenes, was sich dort abgespielt hat, aber gleichsam auch durchaus vage und nicht etwas, was man politisch belasten könnte.
Herr Endler, ich habe das zu Beginn der Sendung gesagt, man könnte Trump als einen Spinner darstellen, als einen verrückten Milliardär, als einen Sprücheklopfer. Aber ist es so oder ist es, wie ich auch gesagt habe, womöglich gefährlich, wenn man ihn einfach in die Schublade steckt, es ist ein Spinner?
Nun, Trump ist Trump, so simpel das klingt. Das ist, er bleibt sich treu. Wohl auch entgegen der Anweisungen, der Vorschläge seiner Beraterteams. Bisher hat ihn das weit getragen. Ich meine, da muss man auch mal Farbe bekennen. Wir, die wir uns viel mit dieser Materie auseinandersetzen, auch viele im Medienbereich, die Republikanische Partei selbst hat das nicht kommen sehen, dass dieser Mann je es so weit bringen wird. Wir haben alle gedacht, spätestens im Frühling hat er sich entzaubert. Das kann nicht aufgehen. Es gibt ihn immer noch. Ich glaube, das ist schon Grund genug, um sich klarzumachen, nein, das ist nicht nur ein durchgeknallter Spinner, wenn die Vorschläge, wenn das Reden auch so klingt. Das Aber ist ein gefährlicher Demagoge, der mit den Ängsten der Menschen spielt, der mich manchmal an Pennywise, den Clown, erinnert, wenn Sie den Roman Es von Stephen King gelesen haben, dieser Clown, der in der Lage ist, immer diejenige Form anzunehmen, vor der die Menschen, die ihm gegenüberstehen, die größte Angst haben.
Ich stelle ihm eine
Frage. Das ist unheimlich.
Eine etwas vielleicht zu große Frage, aber ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, in Deutschland oder ich mache es noch größer, in Europa wäre solch ein Kandidat nicht möglich. Ich hoffe, Sie gehen mit der These mit, denn da knüpft sich die Frage an, was ist an der politischen Kultur in den USA so anders, dass ein Mann mit seinem Auftreten, mit seinen Sprüchen es so weit bringen kann?
Nun, der Titel der Sendung heute Abend ist treffend gewählt, Phänomen Trump. Denn im Grunde, so denke ich, sagt sein Erfolg, sagt sein wirklich sensationelles Bestehen bisher mehr über das Land aus USA als über ihn selbst. Das ist eine zerrissene Gesellschaft, da ist eine große Entfremdung, wie ich schon erwähnt hatte, von den politischen Entscheidern, von den Eliten, für die Clinton im Übrigen steht wie wenige andere, Wall Street, Washington, das ist Nepotismus, da ist Machtgier, da ist ein Festhalten an Positionen, das ist genau das, was den Menschen zumindest als so verabscheuungswürdig erscheint. Ich kann das nur kurz anreißen, möchte aber auf den zweiten Punkt doch eingehen, denn ich würde Ihnen gerne zustimmen und sagen, sowas ist hierzulande doch undenkbar. Da würde ich zur Vorsicht raten. Generell zur Vorsicht, was unsere Ansicht der Entwicklungen in den USA angeht. Da ist gerne so ein Quäntchen Überlegenheitsgefühl auch dabei. Da ist eine Mischung aus, wie soll ich sagen, Amüsiertheit und Fassungslosigkeit. Was machen die da bloß? Das ist so der umgekehrte Effekt zu Obama, als hätten damals alle für Obama gestimmt. Auch das war ja nicht der Fall. Ich glaube, wir sollten uns davon schleunigst verabschieden. Denn erstens gibt es ja eine Chance, dass Trump tatsächlich am 9. November als Sieger dasteht. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich immer noch auf Clinton setzen, aber es ist denkbar. Zweitens meine ich, nähert sich das, wie soll ich sagen, das subjektiv empfundene Verunsicherungslevel bei unserer Bevölkerung und in Europa dem US-amerikanischen an. Also Krisen, die bisher für uns eher abstrakt, nicht unmittelbar bedrohlich im Alltag waren, sind nun plötzlich sehr präsent und unser Vertrauen in die Eliten nimmt stark ab. Da sind Parallelen zu den USA. Skandale gibt es ja wie Sand am Meer. Deutsche Bank, WM-Vergabe, Porsche, Abgasskandal, Sie können sich einen aussuchen. Und da ist doch ein Trend zu erkennen, dass die Verunsicherung der Menschen wächst, ihr Zukunftsoptimismus zurückgeht. Die Menschen hierzulande, ähnlich wie in den USA, gehen eigentlich zum ersten Mal davon aus, dass ihre Kinder es nicht besser haben werden als sie selbst.
Würden Sie
das ist der Nährboden für den Typ Trump, den Typuspolitiker Trump.
Ja, würden Sie denn das teilen, Herr Heuchler, und würden Sie sagen, dass ja ein sehr personenzentrierter Wahlkampf in den USA übertragbar ist auf europäische Länder, dass es eine Faszination für einen Mann oder gar eine Frau geben kann mit solch einer Stimmung? Ist das übertragbar, wenn Herr Endler das so beschreibt?
Vielleicht noch nicht, vielleicht stehen wir aber kurz davor. Ich habe mich letzte Woche mit Stanley Greenberg unterhalten, Meinungsforscher, Politikberater der Demokraten, hat auch in den 90er Jahren Gerhard Schröder in Deutschland beraten. Und der benutzte das Bild, der Globalisierungszug hat an den amerikanischen Küsten angehalten, aber in der Mitte des Landes nicht, an Orten wie South Dakota oder in Orten wie Missouri, wo wir Rassenunruhen wie Ferguson beispielsweise hatten. Mit anderen Worten, dort haben wir eine Klientel, ein Volk, das weniger Bildungsabschlüsse hat. Es gibt eine Hälfte der Menschen, sagt Greenberg, die die Challenges, die Herausforderungen der digitalen Revolution gerne annimmt und sagt, Mensch, da kann ich was draus machen. Und die andere Hälfte, die nostalgisch, aber dunkelgrau sozusagen, sich zurückwendet und sagt, Amerika war mal groß und jetzt haben wir einen, der sagt, ich mache Amerika wieder groß. Mhm. Welche Periode in der Geschichte dieses Landes auch immer Donald Trump damit bezeichnen mag, das gibt es durchaus auch. Und insofern, der Nährboden scheint derjenige zu sein, Enttäuschung über Eliten, Enttäuschung darüber, dass man selber nicht vorankommt, durchaus auf materielle Art und Weise, aber auch was Status angeht, in einem solchen riesigen Land. Und das ist möglicherweise vielleicht jetzt noch nicht und vielleicht aufgrund des anders gearteten Parteiensystems auch noch die nächsten Jahre nicht in Europa machbar. Aber ich sehe eine latente Gefahr in diese Richtung schon.
Wir reden über das Phänomen Donald Trump und fragen Sie, was halten Sie von diesem Kandidaten und was befürchten Sie womöglich, wenn Donald Trump Präsident werden würde? 08000 441 777. Guten Abend, Frau Weber, Britta Weber in Oldenburg. Ja, Sie haben schon geatmet. Ja, schön, dass Sie da sind.
Ja, Donald Trump, das ist so ein Thema. Das
ist... Hallo, was haben Sie gemacht? Haben Sie auf die falsche Taste gedrückt? Sind Sie noch da?
Hallo?
Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Frau Weber, am besten Sie rufen nochmal wieder an, dann haben wir eine bessere Leitung. 08000 441 777. Dann haben wir die Leitung hoffentlich wieder. Was sind
Vielleicht darf ich so lange noch eine Lanze für die Sie Medien
dürfen.
Hierzulande brechen. Also der erste Punkt, den Herr Heuchler genannt hat, der trifft den Nagel auf den Kopf. Das politische System in den USA macht es Quereinsteigern vom Typ Trump sehr viel leichter, weil der Gewinner einfach immer die Stimmen komplett einstreicht, ohne jetzt hier ins Detail gehen zu können. Aber die Medienlandschaft dort ist anders als bei uns. Wir haben noch das bessere, das effektivere Korrektiv, würde ich sagen. Das muss allerdings nicht so bleiben. In den USA ist die Polarisierung in Lager extrem ausgeprägt. Die Leute sind in ihrer Blase, schauen Fox News und lassen sich ihre Meinungen bei Fox bestätigen. Es gibt auch auf der liberalen Seite das Gegenstück MSNBC, die ähnlich einseitig berichten. Und es gibt einen starken Einfluss aus der Wirtschaft, die ihre Interessen in die Berichterstattung hineintragen. MSNBC heißt nicht von ungefähr so. MS steht für Microsoft. Mhm. Da sind Interessen ganz konkret dahinter. Mhm. Und das Land ist riesig. Das ist ein Kontinent. Und die Menschen, wir konsumieren die New York Times. Aber das ist nicht unbedingt das, was die USA ausmacht. Jemand in Oklahoma oder ähnliches, die haben ihre lokalen Talkshow-Radiomoderatoren, die kennen den Staat in- und auswendig und die interpretieren die Welt für viele Menschen. Die sind nicht doof dort, das möchte ich damit überhaupt nicht ausdrücken, aber es gibt gewisse Kanäle, über die Informationen bezogen werden und die das Weltbild formen. Das sind Trends, wo wir aufpassen müssen, finde ich, wo wir momentan noch besser aufgestellt sind.
Herr Heuchler, Sie sind ja Korrespondent in Washington. Haben Sie manchmal das Gefühl, das Amerika-Bild, was wir in Europa haben, bezieht sich nur auf die Ost- und auf die Westküste? Ansonsten ist die USA für uns ein schwarzer Fleck. Und das ist genau der Fleck, der Trump zutage gebracht hat?
Absolut, ganz genau. Und wir haben ja als Deutsche, die hier Urlaub machen und hierher reisen, meistens den Erlebnishorizont nach New York zu fahren oder nach Florida zu fahren und vielleicht, wenn wir das zweite oder dritte Mal in dieses Riesenland kommen, an die Westküste einmal zu reisen. Die Mitte wird wenig bereist, ist auch in großen Teilen nicht besonders attraktiv. Es gibt Ausnahmen natürlich, die wunderschön sind, aber natürlich genau dieses Bild wird transportiert. Also ein Scharfschütze im Radiobereich in Amerika wie Rush Limbaugh, der wird natürlich in Deutschland nicht transportiert. Und man muss ganz klar sagen, dass Donald Trump in seiner Rhetorik sich durchaus munitioniert hat bei diesen scharfen rechten Medien, die eben seit 25, 30 Jahren hier große Teile des Geschäftes mit definieren.
Herr Endler, nun heißt es immer wieder, der Trump, ja, er schimpft auf das Establishment und damit macht er womöglich Stimmung und Stimmen. Das ist das Schimpfen auf etwas. Aber was ist denn die Hoffnung der Wähler? Was erhoffen sich die Wähler von Trump?
Das ist vielleicht die schwierigste Frage, die wir heute Abend bisher diskutieren. Trump ist wirklich die Verkörperung eines Nein in Reinform, eine Verweigerung des Status quo, wie ich sie bisher so nicht gesehen habe. Die Wähler, um einen Versuch einer Antwort jetzt zu wagen, sind sich meines Erachtens, wenn ich mit der Bevölkerung spreche, auch mit denjenigen, die ihr Geld damit verdienen, die Bevölkerung zu lesen, Trends zu interpretieren, die Wähler sind sich nicht unbedingt sicher, was sie eigentlich wollen. Sie sind sich aber ziemlich sicher, was sie nicht wollen. Mhm. Das heißt, stellen Sie sich einen Zug vor, der mit Hochgeschwindigkeit auf den Schienen entlang rast, voll besetzt, und jemand macht die Durchsage, dieser Zug wird jetzt über die Klippe fahren, der fährt in den Abgrund. Dann werden die allermeisten die Notbremse ziehen wollen und werden sie auch ziehen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, was eigentlich passiert, wenn sie den Zug von 250 Meilen Geschwindigkeit abrupt abstoppen. Vielleicht springt er aus den Schienen, aber das zählt in diesem Moment noch nicht. Es ist die Angst vor dem Absturz, der Zusammenbruch des Vertrauens in das bisher bestehende System, wie es auch gern benannt wird, das treibt die Menschen an.
Herr Heuchler, ist es denn so, dass die Hoffnung der Menschen, ich formuliere es mal anders, kann es sein, dass es so eine Art Brexit-Effekt gibt? Wir wählen erstmal den Trump, weil er gegen alles ist, und dann wachen wir auf und denken, oh Gott, jetzt haben wir etwas gemacht, was wir eigentlich nicht wollten?
Zum Teil ja, das ist durchaus so. Donald Trump wird ja intern hier Teflon Trump genannt. Er behauptet zum Beispiel heute am Tag nach der Debatte, die Immigration sei ein Debattenthema gewesen. War es nicht. Da ist kein Wort drüber gesprochen worden. Oder er behauptete während der Debatte, Clinton hat ihr ganzes Leben Zeit gehabt, gegen den IS zu kämpfen. Hillary Clinton ist 68 Jahre alt. So lange gibt es meines Wissens den sogenannten Islamischen Staat noch nicht. Das macht den Menschen alles nichts aus. Ich war kürzlich in einem kleinen Ort in Virginia, Nachbarstaat hier, der heißt Syria. Bin da hingefahren, weil er eben so wie Syrien heißt, da gibt es keinen einzigen Muslim. Gleichwohl sagen die Menschen dort, hier werden uns Jobs weggenommen, hier wird uns der Terror ins Haus geholt, obwohl die Amerikaner 10.000 Menschen um Barack Obama aus Syrien ins Land nehmen, wo man aus deutscher Perspektive natürlich drüber lachen muss. Mhm. Insofern, das ist ein ganz wichtiges Moment. Und eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Die christlichen Fundamentalisten in diesem Land haben die größte Angst vor der Nachbesetzung beim Supreme Court. Ein Supreme Court-Richter des Obersten Gerichtshofs ist im vergangenen Jahr gestorben. Und jetzt wird mehrere Nachbesetzungen stehen in den nächsten Jahren an, wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode. Hillary Clinton wird befürchtet, wird liberale Richter einsetzen, die pro-choice sind, also für Abtreibung, Selbstbestimmung in dieser Frage sind, für die Homo-Ehe sind und vieles andere, was diese Klientel, die sehr stark ist im Land, nach wie vor insbesondere im ländlichen Raum, unbedingt vermeiden will, selbst wenn sie die Kröte Trump dafür schlucken müssen.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info und wir reden heute Abend über das Phänomen Donald Trump, und Sie können uns anrufen 08000 441 777. Jörg Fick aus Hamburg hat das gemacht. Guten Abend, Herr Fick.
Guten Abend. Ja, auch an die Beteiligten am Tisch. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Trump. Guten Abend. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das ist erschreckend. Also ich habe wirklich größte Angst, wenn der Mensch da an die Regierung kommt. Zwei Sachen. Und zwar, es war eine Hörerin dort, die hat einen Beitrag gemacht, Weltpolizei. Okay. Wir brauchen diese Weltpolizei. Also wir haben da auch von Putin mit Dealmaker und alles drum gesprochen. Wir reden dann von Russland, wo Kinderarmut herrscht, wo Prostitution, wo es nur ganz reich oder ganz arm gibt. Davon reden wir. Und wir sind nicht in der Lage, Herrn Putin da irgendwie entgegenzutreten. Punkt eins. Punkt zwei ist Asien. Genau das Gleiche.
Kommen Sie mal bitte auf Herrn Trump zurück, weil wir reden heute Abend über das Phänomen Trump.
Ich sag nur mal, das gehört ja dazu. Also darüber redet man. Dann Trump. So. Was mir eigentlich sehr am Herzen liegt, ist, was der Herr Trump macht. Er fliegt mit einer 757 geschäftlich durch die Welt und will Präsident der USA werden. Da muss man mal auf eins runterbrechen. Wenn man ihn jetzt mal reden hört, muss man sich eigentlich schon fragen, diese Gestiken, das, was er eigentlich von sich gibt. Und dann möchte ich eins nochmal sagen, und was mir eigentlich ganz, ganz am Herzen liegt, und zwar, wir reden hier über einen Menschen, der in einer Wahlveranstaltung sich über behinderte Menschen lustig gemacht hat und hat auch noch wild gestikuliert. Mhm. Das muss man sich immer mal vorstellen. Und die Debatte gestern im Fernsehen miterlebt hat, da war ein Spruch, und zwar, wir reden hier über den zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, und der sich durch eine Twitter-Nachricht aus dem Konzept bringen lässt und hat den Knopf auf die Atomwaffe.
Sie zitieren jetzt genau das, was wir zu Beginn eingespielt haben, was Hillary Clinton auch gesagt hat. Ich würde gern Ihr Wort erschreckend aufnehmen, und Sie haben das ja eben nochmal geschildert, was Sie an Redeausschnitten von Trump gehört haben. Herr Endler, ist der Schreck eigentlich nur jenseits des Teiches, sprich bei uns, oder erschrecken sich die Menschen auch in den USA?
Also es gibt durchaus einige, sehr viele sogar, die sich erschrecken, aber es gibt eben ebenso viele, die Trump, und da würde ich Herrn Heuchler zustimmen, zumindest so weit tragen, wie sie meinen, dass sie mit dem Establishment nicht zufrieden sind. Das ist eine Wahl wirklich gegen das Bestehende, nicht so sehr für ihn. Ich kann auch die Sorgen und das, was der Hörer eben formuliert hat, durchaus nachvollziehen. Das ist erschreckend, und es gibt einen großen Unterhaltungswert, den Trump hat. Aber das, was sich hier abspielt, und da stimme ich dem Hörer zu, ist jenseits von Entertainment. Wir sind einige wenige Wochen vor der Wahl. Es ist knapp genug, und wir sollten wirklich davon wegkommen, über Trump zu lächeln. Er hat auch gestern wieder einige Whopper, wie die Amerikaner sagen, also einige echte Klopfer, faustdicke Lügen gebracht. Er hat beim Thema Cyberwar und Hackerangriffe, da geht es ja potenziell um die Nuklearcodes der USA, musste er anführen, wie wunderbar sein 10-jähriger Sohn sich in der Welt der Computer auskennt. Das ist eigentlich kaum zu fassen, dass dafür Sendezeit drauf ging. Mhm. Das sind absurde Statements, die einen vielleicht schmunzeln machen, früher oder später auch fassungslos machen. Nur die Konsequenzen, wenn der Mann durchkommt, die sind gravierend. Und ich möchte noch eines anfügen. Er ist doch raffinierter, als es den Anschein macht, bei aller Behäbigkeit, bei aller auch Trotteligkeit teilweise. Es ist immer die Rede von dieser postfaktischen Welt, in der Trump lebt. Also jenseits der Fakten, das sind alles Konstrukte, das sind alles nur seine wirren Ideen. Das stimmt einerseits natürlich, aber es übersieht auch, dass er zwar gnadenlos übertreibt, dass er verzerrt, dass er bis zur Hetze geht, aber dass die vermeintlich objektiven Fakten auf der anderen Seite, die gelten sollen, eben auch nicht immer die ganze Wahrheit widerspiegeln. Und da legt Trump den Finger in die Wunde. Ein Beispiel: Arbeitslosigkeit. Er hat eine Zahl genannt, weit über 40%, das ist natürlich abstrus. Nur die offizielle Quote der USA, die gibt auch nicht die ganze Wahrheit wieder. Denn diejenigen, die es aufgegeben haben, nach Arbeit zu suchen, die tauchen in dieser Statistik überhaupt nicht mehr auf. Und die Menschen spüren, die offizielle Statistik ist auch nicht das, was sich bei uns im Land abspielt. Das ist nur ein Beispiel dafür, und um nicht missverstanden zu werden. Es geht mir nicht darum, Trump zu rechtfertigen. Nur er weiß genau, wo die Schwachstellen liegen, wo die Empfindlichkeiten sind, und er verzerrt diese bis zur Unkenntlichkeit.
Britta Weber aus Oldenburg, da sind Sie wieder. Das ist schön. Guten Abend, Frau Weber.
Hallo, ich versuche das jetzt zum zweiten Mal. Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwas kommt, was schon in der Sendung gelaufen ist, weil ich eben das Radio aus hatte, während ich versucht habe, wieder in Kontakt zu kommen.
Nur Mut, nur Mut.
Nur Mut, okay. Also, ich würde gerne mal wissen, was das für Verwerfungen geben könnte in Europa, wenn dieser scheußliche Herr Trump, damit sage ich auch, was ich von den Menschen halte, ich schließe mich da meinem Vorredner an, was da militärisch passieren könnte. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, um Gottes Willen gibt es da jetzt Krieg, sondern wie besonnen ist dieser Mensch? Der ist doch eigentlich gar nicht besonnen. Und wenn ich mich daran erinnere, ich glaube, dass der von einigen politischen Dingen überhaupt keine Ahnung hat. Ich glaube, da lief mal irgendein Interview, wo es um die Ukraine ging. Ja. Und da hat dieser Mensch also einfach ganz, ganz komisch geguckt und sagte, was, Ukraine? Da habe ich gedacht, ja, mein Gott, also das kriegt doch jeder mit.
Frau Weber, bleiben wir bei Ihrer konkreten Frage, was würde das für Europa bedeuten? Wir hatten das Thema Außenpolitik schon in der Sendung, aber ich mache es noch mal ein bisschen kleiner für Sie und frage mal Herrn Heuchler, gibt es eine Fantasie, wenn er denn Präsident werden würde, was würde das denn für das deutsch-amerikanische Verhältnis bedeuten? Gibt es da eine Fantasie?
Ja, es gibt einige Schachspiele, die wir hier machen, Gedankenspiele, die wir hier betreiben. Vieles hängt davon ab, wie diese Wahl insgesamt ausgehen wird. Es gibt ja nicht nur die Präsidentenwahl, sondern auch der Kongress wird in sehr großen Teilen weitergewählt, neu gewählt. Und vor allem beim Senat, beim Oberhaus, gibt es einige Wahrscheinlichkeit, dass der wieder in demokratische Hände kommt. Und im Spiel der Mächte wäre Donald Trump dann möglicherweise dann doch nicht so mächtig, wie ein amerikanischer Präsident vielleicht aus deutscher Sicht erscheinen mag. Trump wäre sicherlich nicht so deutschlandfeindlich, wie das erscheinen mag, aufgrund seiner NATO-Rhetorik, also mehr Beiträge bezahlen, endlich mehr Beiträge leisten für dieses Verteidigungsbündnis. Denn am Ende des Tages, und das kommt aus jeder seiner Poren heraus, geht es ihm natürlich darum, Geschäfte zu machen. Und dass Deutschland ein essentieller Partner ist für Amerika, das steht ja vollkommen außer Frage. Und dass auch das Zentrum Europas, wie es von hier aus begriffen wird, Angela Merkel ist inzwischen die bekannteste Europäerin, hat also die Queen mittlerweile abgehängt, wird auch nach wie vor sehr verehrt, trotz VW und Konsorten. Also insofern, Trump wird dort nicht über die Stränge schlagen, selbst wenn er Präsident wird. Einerseits, weil er nicht die uneingeschränkte Macht haben wird und andererseits, weil er dieses Interesse entweder nicht selbst haben wird oder von seinen Beratern es ihm ausgeredet werden wird.
Herr Endler, schauen wir noch mal, wenn das denn so käme, wird der Polterer Trump, wenn er denn erstmal Präsident ist, rechnen Sie damit, dass er zahmer wird? Wenn wir mal die anderen Präsidenten angucken, die haben vor der Wahl auch ziemlich heftige Sachen gesagt, wurden gewählt und dann wurde die Welt plötzlich eine andere. Ist dabei mit Trump auch zu rechnen?
Vielleicht darf ich noch einen Satz nur an Kontext anfügen, an das Richtige, was Herr Heuchler eben gesagt hat. Die Außenpolitik unter Trump steht in einem größeren Kontext und schon zu Zeiten Obamas gab es große Erwartungen an Deutschland, speziell an Deutschlands Rolle in Europa, die aus Sicht der Amerikaner schon längere Zeit enttäuscht werden. Ich habe mich neulich unterhalten mit Ivo Dalder, der in Chicago den Think Tank Chicago Council on Global Affairs leitet, der lange für Obama bei der NATO war und der sagt, es geht alles um Berlin. Paris ist nicht unser Ansprechpartner, London nach dem Brexit noch weniger. Nichts geht gegen Berlin. Berlin ist unsere Nummer eins in Europa und das bedeutet leider auch die US-amerikanische Erwartung, dass Deutschland militärisch aufrüsten muss, was ich für sehr kritisch halte. Also diese Erwartungshaltung ist schon lange da. Trump steht hier in einem Kontext, will ich damit sagen. Und das leitet vielleicht über zu Ihrer Frage, ob er denn zahmer auftreten wird. Zahmer weiß ich nicht, ob das das Wort ist, das ich wählen würde, aber eingebunden in gewisse große Leitlinien der US-Außenpolitik, die ich vorhin skizziert hatte, denen er sich auch nicht wird entziehen können.
Wir müssen zum Schluss der Sendung natürlich die Frage stellen. Irgendjemand von Ihnen hat schon gesagt, er würde nicht um Geld spielen, wenn es um dieses Wahlergebnis geht. Aber trotzdem die Frage an Sie, Herr Endler. Was glauben Sie denn, wie geht das aus am 9. November?
Ich hatte vorhin die Formulierung gewählt, ich war etwas wagemutiger. Wenn ich Geld setzen müsste, dann würde ich auf Clinton setzen, nach wie vor. Und das, hoffe ich, ist doch mehr als bloßes Wunschdenken. Ich wünsche uns das allen, rate aber zur Vorsicht, Trump ist einfach nicht wegzukriegen. Und beide Optionen, Clinton und Trump, werden von Europa, speziell von Deutschland, mehr einfordern, mehr verlangen, noch mehr, wenn ich so sagen darf, als Obama.
Herr Heuchler, als Hörfunkkorrespondent dürfen Sie heute Abend auch mal zocken. Was glauben Sie, wer wird es?
Hillary Clinton wird deutlich gewinnen. Sie wird deutlich gewinnen, weil die Minderheiten eine immer größere Gruppe in diesem Land darstellen. Es müsste Donald Trump entweder über 20% bei diesen Minderheiten holen, dafür spricht sehr wenig im Moment, oder er müsste 65-70% aller weißen Stimmen holen, um tatsächlich gewinnen zu können. Das hat nur Ronald Reagan geschafft. Wahrscheinlich schafft er das nicht.
Es bleibt abzuwarten. Vielen Dank, meine Herren, für diese interessante Runde und vielen Dank all denen, die angerufen haben. Wir haben heute Abend geredet über das Phänomen Donald Trump und die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über Windenergie, sprich wir reden über die Windmühlen, die in der Landschaft stehen und da gibt es einen Streit drüber. Und der Streit um die Windenergie soll morgen unser Thema sein. Ist dieser Ausbau noch sinnvoll? Das fragen wir morgen. Sind die Windräder noch sinnvoll? Darüber reden wir morgen. Sie können uns anrufen ab 20.30 Uhr oder sofort im Internet schreiben, ndr.de/redezeit, der Streit um die Windräder. Darum geht es morgen um 21.05 Uhr. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.